Ja, das eigentlich wahnsinnig Schöne am Klosterleben ist, sind diese unterschiedlichen Schritte. Das heißt, man kann einmal hineinschnuppern, man kann es probieren und man bekommt eben auch einen Mentor, wenn man so sagen möchte, einen Novizmeister an die Seite gestellt.
Wie lebt man heute als junger Mensch im Kloster? Was bewegt einen dazu, sich für ein Leben als Mönch zu entscheiden? Und wie wird aus einem Novizen ein Monkfluencer? Pater Dominik Marold und Pater Alois Köberl nehmen uns heute mit ins Noviziat des Stiftes Melk. Zwischen Gebet, Gemeinschaft und Instagram erzählen sie offen und ehrlich von Berufung, Begleitung und dem Alltag als Mönch im 21. Jahrhundert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Orden on Air. Mein Name ist Renate Magal und ich nehme Sie heute mit ins Stift Melk.
Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Pater Alois, Pater Dominik, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch im Stift Melk sein darf. Es ist ja schon reges Treiben hier, ist schon einiges los. Wir haben uns heute zurückgezogen hier in den Konventbereich und wir nehmen eine Folge für Orden on Air auf. Danke, dass ich bei euch sein darf und danke, dass ihr bereit seid für das Gespräch.
Herzlich willkommen bei uns im Stift Melk.
Herzlich willkommen.
Pater Alois, du bist hier im Stift Melk neben vielen anderen Funktionen auch Novizenmeister. Und Frater Dominik, du bist Novize. Man hört jetzt also raus, ihr gehört irgendwie zusammen. Novize, Novizenmeister. Als Zweiergespann kann man euch auch auf Instagram beobachten. Dazu aber später. Beginnen wir bei dir, Frater Dominik. Du bist im August 2024 eingekleidet worden und bist jetzt Novize hier im Stift Melk. Was bedeutet Einkleidung? Was ist ein Novize?
Ja, Noviziat oder Novize, das ist der Beginn des Ordenslebens, also mal der erste Schritt, ein Jahr, in dem man alles anschauen kann, viel probieren kann, viel lernen darf und einfach einmal in eine Gemeinschaft hineinfühlen darf und dann ja die unterschiedlichen Bereiche des Stiftes kennenlernt, aber auch die Gemeinschaft, die im Haus tätig ist und sich dann auch überlegen kann, ist das das Richtige für mich, passt das? Oder ist es vielleicht doch ein anderer Weg?
Und als Novize hast du da die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Mönch mit ewiger Profess oder ist das noch irgendwie eingeschränkt?
Also es ist natürlich eingeschränkt. Es gibt ganz formal unterschiedliche Rechte, die man hat hier in der Gemeinschaft, im Zusammenleben, ist für mich und ich glaube auch für die Gemeinschaft kaum ein Unterschied. Also wir leben eigentlich alle auf dem gleichen Level. Es werden alle gefragt. Natürlich bei ganz wichtigen Entscheidungen sind dann nur die Mitglieder des Konventes mit ewiger Profess dann berechtigt mitzustimmen. Das heißt, da bin ich noch nicht dabei. Aber ich glaube, dass ich in Entscheidungsprozesse ganz gut einbezogen werde.
Jetzt bist du seit circa einem Dreivierteljahr hier, also im August 2024 bist du eingetreten. Das heißt, du wohnst hier, du nimmst am Gebetsleben, am Arbeitsleben Teil, alles, was dazu gehört hier im Stift.
Genau, also zu den Gebetszeiten natürlich, so wie es die ganze restliche Gemeinschaft auch macht. Und dann geht natürlich jeder seinen Arbeitsbereichen nach. Da sind es bei mir vor allem die Novizenstunden, die für mich wichtig sind, wo ich einfach ins Klosterleben eingeführt werde und dann auch ganz viele andere Bereiche, in die ich halt hineinschauen darf.
Und hast du zusätzlich noch Aufgaben? Also bist du berufstätig? Studierst du? Wie kann man sich das vorstellen als Novize?
Also ich bin jetzt momentan weder berufstätig noch im Studium. Das heißt, es ist wirklich ein Jahr zum Kennenlernen, wo keine jetzt so konkrete Aufgabe ist, wo man jetzt keinen Beruf nachgeht oder kein Studium verfolgt, sondern einfach ein Jahr, um diese Entscheidung in einen Orden einzutreten, reifen zu lassen.
Also du hast jetzt wirklich ein Jahr Zeit, dir das gut zu überlegen und gut hineinzuspüren, ob das das Leben ist, das du auch weiterführen möchtest.
Ja, ganz genau.
Dann das Noviziat, habe ich gelesen, dauert bei euch ein Jahr. Das heißt, im August 2025, in wenigen Monaten, steht eine weitere Entscheidung für dich an. Wenn du dich jetzt entscheidest, ja, das ist das Leben, das ich weiterführen möchte, wie geht's dann weiter?
Genau, dann kommt die zeitliche Profess. Das heißt, man verspricht einmal auf 3 Jahre hier im Stift zu leben und sich auch allem, was dazugehört, also auch alles, was wo auch so mitzuleben, wie es halt die Gemeinschaft entspricht, sich auch einzubringen im Haus. Und dann geht es natürlich auch in irgendeine Richtung. Das heißt, man bekommt einen Aufgabenbereich oder geht ins Studium. Das ist dann je nach Notwendigkeit unterschiedlich.
Und es folgt dann zuerst eine zeitliche Profess und danach die ewige Profess. Von welchem Zeitrahmen sprechen wir da? Bist du dann wirklich, wie sagt man, ein vollwertiger oder?
Also ein wirklich vollwertiges Mitglied ist man dann mit der ewigen Profess, die dann nach 3 Jahren im Regelfall dann abgeschlossen wird.
Pater Alois, nun kommen wir zu dir. Du bist seit 10 Jahren hier im Kloster, bist 2015 mit 33 Jahren ins Kloster eingetreten. 2019 hast du die ewige Profess abgelegt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und auf der Website vom Stift Melk habe ich gelesen, dass du zahlreiche Funktionen hier im Stift hast. Allen voran, wie bereits erwähnt, bist du Novizenmeister. Du bist aber auch Lehrer hier am Gymnasium im Stift Melk, betreust eine Pfarre, bist Nachhaltigkeitsbeauftragter, Mitarbeiter in der Schulpastoral, Initiator der jungen Pastoral und Militärkaplan. Also wir könnten jetzt von all diesen Funktionen wahrscheinlich eine Podcast-Auffolge machen, aber heute geht es vorrangig um deine Aufgabe als Novizenmeister. Was macht denn ein Novizenmeister?
Ich bin seit 3 Jahren, glaube ich, am Papier Novizenmeister. Konkretisiert hat es sich dann mit Dominik, der dann zum Vater Dominik geworden ist, wie wir schon gehört haben. Ja, eine Hauptaufgabe eigentlich ist dazugekommen zu meiner Aufgabe als Lehrer auch und als Pfarrer von Schönbühl und Axbachdorf. Was macht ein Novizenmeister? Ein Novizenmeister, so wie ich es, wie ich mein Amt auch und meine Aufgabe verstehe, ist ein Begleiter durch dieses erste Jahr. Wir haben jetzt schon sehr schön und sehr gut auch von Vater Dominik gehört, was dieses erste Jahr auch sein soll. Natürlich stelle ich zur Verfügung Informationen, Einführung in die Benediktusregel, Einführung in unsere Satzungen, Konstitutionen, Hausgeschichte, spreche andere Mitbrüder an, dass sie eben mit Dominik das in ihrer Profession auch in eine Einführung geben, in die Bibliothek, die Pfarren anschauen. Also alles, was zum Haus dazugehört, soll der Novize kennenlernen, reinspüren. Und Vater Dominik hat schon gesagt, letztendlich geht es ums Mitleben. Das ist immer das Wesentliche. Auch die Charaktere kennenlernen, das Setting. Passt das für mich? Und die anderen Dinge, natürlich in die Spiritualität des Ordens. Das alles soll dann noch zusätzlich Sicherheit geben oder eben auch zeigen, das ist der Ort, wo ich sein möchte. Wichtigste ist diese Begleitung, auch die Begleitgespräche. Wie geht's mir in der Gemeinschaft? Wie geht's mir in der eigenen menschlichen, aber auch spirituellen Entwicklung, aber auch in der monastischen, dann in der dritten Ebene? Das Wichtigste, so haben wir das Ziel auch definiert, vom Ausbildungskonzept her, ist, dass der Novize im Laufe des Jahres, nach Ende des Jahres, gut seine nächsten Schritte setzen kann. Idealerweise mit dem Ansuchen zur Zulassung für die ewige zeitlichen Profess, auch wenn es natürlich die Gemeinschaft auch will, es ist immer natürlich ein gegenseitiges Wohlwollen, Voraussetzung dafür. Oder wenn es anders sein sollte, dann war die Zeit trotzdem hoffentlich, Gott sei Dank, wertvoll, dass man eben die nächsten Schritte setzen könnte. Also wir wollen, natürlich will ich bestmöglich vorbereiten, dass er bleibt natürlich, aber letztendlich geht es um die Basis, ist die menschliche Weiterentwicklung und Reifung und dass er einfach da die Entscheidung treffen kann, was passt gut für ihn.
Wenn du das jetzt so erzählst, erinnert mich das so an ein Onboarding und ein Buddy-System, wie es auch in Unternehmen ist. Also eine Begleitung von einem Erfahrenen für jemanden, der neu hinzukommt. Ist das vergleichbar?
Ja, wobei erfahren ist immer so eine Frage, ob ich jetzt mit 10 Klosterjahren schon sehr erfahren bin. Ich glaube, was uns gelingt, aber vielleicht kannst du das dann, Vater Dominik, dann ergänzen und widersprechen. Was uns gut gelingt, ist einfach diese Gesprächsatmosphäre zu haben, dass wir wirklich Also ich wüsste jetzt wenige Dinge, vielleicht manche Dinge, die das Kapitelgeheimnis fallen natürlich, aber sonst nichts, was wir nicht ansprechen könnten. Und ich glaube, das ist die Basis, auch bei jedem Buddy-System, auch letztendlich beim, wenn man früher als Begleitlehrer gegeben, das heißt jetzt auch mittlerweile anders, Mentor, Mentorin. Ich glaube, es geht um diese Kommunikation, was ist schön, auch das immer auch zu würdigen, zu schauen und natürlich das Schwierige anzusprechen, drauf zu schauen, nicht immer eine Lösung zu haben dafür, auch die eigene Begrenztheit auch zugeben. Ich habe nicht auf alles eine Antwort, auch als Novizenmeister nicht, Gott sei Dank nicht und wäre auch nicht realistisch. Und dieses Ringen auch manchmal um gemeinsame Fragen und auch Steine im Weg, ich glaube, das ist es, da beizustehen. Aber das will ich nicht nur einseitig verstanden wissen, sondern ich habe es ihm, dir schon oft gesagt auch, und ich glaube, die Gemeinschaft kann das auch bejahen, wie viel wir auch, wir lernen und ich auch lerne vom Neuen, der dazukommt. Also das ist auf alle Fälle ein wunderschönes dialogisches Geschehen.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil ja auch sicher, es kommt ein frisches Blut sozusagen auch in die Gemeinschaft und jemand Neuer dazu mit anderen Sichtweisen vielleicht auch mal, genau.
Das passt halt, ich muss ein bisschen Spiritualität reinbringen, passt einfach auch zu unserem Grundprinzip, also unsere Regel beginnt ja mit Höre und wenn man von Gehorsam spricht, dann ist es das Aufeinanderhören und das ist nicht nur one way, nicht? Und wir sagen, wo es dir lang, wo es lang geht und wir sagen dir, wie es geht, das benediktinische Leben in Melk, sondern da wachsen wir aneinander. Natürlich gibt es viel, was man sagen kann aus der Tradition, aus der Hausgeschichte und aus unseren Gewohnheiten, aber eben allein durch dein Dasein, durch dein Hobby, das du auch reingebracht hast, vielleicht können wir später nochmal drüber sprechen, bereicherst du unsere Gemeinschaft und das ist so wie jeder, der stirbt, dann abgeht, ist jeder, der da neu dazukommt, verändert die Gemeinschaft als solches und das ist wunderschön.
Wie empfindest du das, Frater Dominik, was der Pater Alois jetzt geschildert hat?
Ja, das eigentlich wahnsinnig Schöne am Klosterleben ist, sind diese unterschiedlichen Schritte. Das heißt, man kann einmal hineinschnuppern, man kann es probieren und man bekommt eben auch einen Mentor, wenn man so sagen möchte, einen Novizenmeister an die Seite gestellt. Viele andere Dinge im Leben sind oft schon sehr fix oder man stolpert wo hinein. Das soll beim Kloster nicht so sein. Das heißt, man bekommt auch die Zeit, sich an die Gemeinschaft zu gewöhnen. Und ich denke, man ist auch gefordert, sich einzubringen und manche Sachen vielleicht auch aufzurütteln, zu hinterfragen. Und ich glaube, das gelingt sehr gut hier im Stift.
Darf ich dich auch fragen, du bist der einzige Novize hier im Stift Melk. Wie geht's dir damit, dass du der einzige Novize bist?
Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich oft gestellt. Ich antworte dann meistens damit, wenn ich auf einen zweiten warten würde, dann wäre ich vielleicht noch lange kein Novize. Also eigentlich geht es mir ganz gut damit. Natürlich wäre es schön, wenn vielleicht ein zweiter da wäre, aber andererseits verstehe ich mich mit Mitbrüdern ganz gut und bin auch so gut integriert, dass es jetzt nicht unbedingt einen zweiten braucht, damit ich meinen Weg gehen kann.
Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Das Hobby, das du hast, Vater Dominik, was ist das?
Ja, also ich bin schon über 10 Jahre Imker und durfte vor einem Monat meine Bienenvölker hier in Stift Melk mitbringen. Und das ist jetzt gerade ganz was Neues und freut mich auch, dass es die Mitbrüder so interessiert und dass wir da jetzt ganz einfach hineinwachsen in diesen neuen Standort und auch viel Neues wieder für unsere Gemeinschaft möglich wird.
Gibt es dann auch bald einen Melker-Stiftshonig?
Werden wir schauen.
Ich werde das beobachten. Pater Alois, nochmal zurück zu dir. Was sind so die, oder zusammenfassend nochmal so die wichtigsten Schlüssel oder die wichtigsten Begleitmaßnahmen, um einen Novizen gut zu begleiten?
Ja, da mir die reichhaltige Erfahrung der 100 Novizen fehlt, die ich begleitet habe, also das ist Sarkasmus oder Ironie beiseite, ich bin sehr, sehr froh auch, dass so ein Mensch wie Frater Dominik eben jetzt auch uns als Novize geschenkt, also mir als erster Novize sozusagen geschenkt wurde vom Herrgott, sage ich mal, weil ich damit auch wirklich das, wie ich mir das Noviziat vorstelle, das auch so durchführen kann und auch so selber auch lerne daran. Was sind die Schlüssel? Die Schlüssel sind für mich das in Kontakt sein, das miteinander reden, sehr unkompliziert zwischen Tür und Angel, genauso wie zur verabredeten Novizenstunde, da dieses Vertrauen hoffentlich auch zu geben oder aufzubauen, dass wir über alles reden können. Und alles, was ich dann dazugebe mit Input und Regel und Satzungen und Hausgeschichte und Pfarr und so weiter, das baut darauf auf. Wenn diese Gesprächsbasis nicht so gut ist, ist alles andere auch in Mitleidenschaft, glaube ich, gezogen. Was bei uns Gott sei Dank nicht der Fall ist. Aber ich glaube auch, deswegen funktioniert das andere auch so gut. Und also finde ich ja zumindest.
Stimmst du dem zu?
Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Und das, glaube ich, macht auch viel aus, dass wir nicht nur auf einer offiziellen Ebene kommunizieren können, sondern halt auch während dem Essen, am Gang und auch manche Dinge mit Humor sehen können.
Das war jetzt eh schon das richtige Stichwort. Ihr seid ja auch als kongeniales Duo auf Instagram unterwegs mit dem Namen Melk Monkfluencer. Erklärt doch mal mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, warum Melk Monkfluencer und warum ihr das macht.
Die Idee ist eigentlich geboren, bevor du eingekleidet wurdest. Da haben wir schon gesagt, das wäre doch interessant, nett, hätte eigentlich mehrere Vorteile, wenn wir da eigentlich die Menschen mitnehmen, was in seinem Noviziat alles passiert, wo man hinter die Kulissen auch vom Stift Melk blicken kann. Und so hat sich im Sommer eigentlich schon diese Idee konkretisiert. Auf den Namen, willst du ein bisschen eingehen, Dominik?
Ja, der Name ist eigentlich zum Teil durch meine Freunde entstanden. Wir haben im Sommer, wie sie das erste Mal da waren, berichtet, dass wir halt sowas starten wollen. Und Pater Alois hat da schon die ersten Ideen gehabt. Und dann war einfach so, ja, wir brauchen noch einen Namen. Und dann hat irgendwer gesagt, naja, Mönche und Influencer, also Monkfluencer. Und dabei ist es dann auch schon geblieben.
Genau, mit Monkfluencer haben wir gestartet im September. Aber nach den ersten beiden Folgen oder überhaupt der ersten Folge, also ziemlich bald, war dann ein Schock, weil unser Profil wurde gesperrt von Instagram. Und wir wissen bis heute nicht, warum. Vielleicht haben wir zu wenig Angaben gemacht. Es war trotzdem ein bisschen verwirrend für uns, weil wenn man sich bedenkt, wie viele interessante Profile, sage ich mal, herumschwirren und dann löschen es genau unseren. Also wir haben dann versucht, das zu retten und dementsprechend noch verifizieren und was auch immer. Aber wir wurden endgültig gelöscht und ja, nach dem ersten Schock haben wir dann ein paar Wochen später dann eben mit dem Zusatz, weil den Namen kann man dann nicht mehr verwenden, mit dem Zusatz Melk Monkfluencer. Also ist ein bisschen umständlich, aber ja, so viel zur Genese des Namens.
Ich habe es ja damals beobachtet und war total happy, denke mir, was für ein cooler Name, Monkfluencer, und habe es dann auch bei uns, bei den Ordensgemeinschaften, am Account geteilt und plötzlich war es ja wieder weg. Und dann habe ich gedacht, oh je, was ist passiert? Und dann habt ihr das eh auch gepostet, was passiert ist, und zum Glück seid ihr dann zurückgekehrt unter dem Namen Melk Monkfluencer. Jetzt nochmal zur Frage, warum macht ihr das?
Ja, zum einen, um den Leuten das Kloster näher zu bringen, auch wie ich dann beschlossen habe einzutreten und das anderen Leuten erzählt habe, kommen die interessantesten Ideen, was Kloster sein könnte. Und im Prinzip haben ganz viele Leute keinen Plan, was in einem Kloster passiert. Die sehen zwar die schöne Barockfassade bei uns, aber was hinter diesen Mauern steckt, das weiß eigentlich keiner und oft sind dann ja bis hin zu mittelalterlichen Vorstellungen alles möglich. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das machen. Zum einen, um natürlich auch Botschaften zu vermitteln, aber zum anderen, um den Leuten Klosterleben näher zu bringen und auch zu zeigen, ja, eine Gemeinschaft, die in einem Kloster lebt, bekommt was mit von der Welt, lebt so wie viele andere Menschen auch.
Letztendlich auch uns ja noch nahbarer zu machen, was wir leben, wer wir sind und auch die Freude zu vermitteln, die es bedeuten kann, in christlicher Gemeinschaft, in christlicher Brüderlichkeit auch zu leben, auch in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert. Und da gehören einfach die vielen Facetten dazu, von der Wertschätzung der Mitarbeitenden, wenn man hier wenn wir Folge mal gemacht haben zum Weltfrauentag, bis hin zu Behind the Scenes, dann Offroad, wenn wir unterwegs sind, welche Vielfalt, welches Spektrum mit einem Leben im Kloster eigentlich einhergeht.
Bekommt ihr auch Reaktionen auf eure Videos, auf eure Beiträge?
Direkt auf Instagram erstaunlich wenig eigentlich, aber im persönlichen Gespräch. Das ist auch der Vorteil der Monkfluencer, dass wir dadurch für die Leute auch ansprechbar werden. Sonst sind oft Männer im Habit so ein bisschen es entsteht eine Distanz und das wird durch unseren Instagram-Account aufgehoben. Die Leute trauen sich, uns auch ansprechen, Fragen zu stellen. Also ich würde sagen, wir bekommen eigentlich sehr viele Rückmeldungen.
Also das ist eigentlich der Opener oft. Ah, super Video. Dann sagen wir meistens, welches. Dann ist dann gleich das erste, die Möglichkeit, einfach dann gleich ins Gespräch zu kommen. Wir hätten mal probiert, aber wir müssen es eh wieder mal machen, dass wir auch aufrufen, dass uns Leute einfach auch ihre Ideen sagen. Also was interessiert sie und was könnte man noch hergeben von uns, auch in einer Monkfluencer-Folge. Da ist vielleicht der Respekt oder ich weiß nicht.
Die Hemmschwelle.
Die Hemmschwelle zu groß, dass man das dann direkt schreibt. Ja, also natürlich mit gefällt mir natürlich, aber wie du gesagt hast, eher die persönliche Rückmeldung ist da eher stärker als die digitale.
Also ihr werdet dann angesprochen drauf. Ich bin ja ein großer Fan von Social Media, weil es einfach wirklich eine Möglichkeit bietet, sehr niederschwellig auf Menschen zuzugehen, dann auch wirklich Einblicke, in eurem Fall hinter die Klostermauern zu geben und man kann halt auch in den Dialog treten. Würdet ihr auch anderen Ordensleuten, Ordensgemeinschaften empfehlen, den Schritt auf Instagram, auf Facebook, TikTok?
Ich glaube, dass es wirklich davon abhängt, wie die Leute sind. Ich kann nicht jemanden einer Klostergemeinschaft, deiner Familie, wem auch immer verordnen, dass du auf Social Media gehst. Es muss auch passen zur Gemeinschaft, zu den Menschen. Ich glaube, mittlerweile gelingt es uns auch, das Bewusstsein haben wir schon ein bisschen erst trainiert, dass es wichtig ist, dass es gut ist, dass wir, wenn es auch manchmal lustig ist, aber dass wir trotzdem versuchen, qualitätvolle Beiträge auch zu produzieren. Und da haben die Mitarbeiter, aber auch die Mitbrüder, da ist das Verständnis gewachsen dafür. Aber man kann es nicht überstülpen. Man kann das Bewusstsein stärken. Das wäre jetzt wichtig. Aber es muss ja auch zu einem guten Teil authentisch rüberkommen. Und das sieht man bei einer Homepage, das sieht man, wie man Liturgie feiert, also im analogen Raum, wie man Liturgie feiert, wie man sich verhält zu Mitarbeitenden und so weiter, kommt das dann rüber. Ich kann den perfektesten Social Media Auftritt haben, aber die Leute sagen, ja, aber so sind sie doch gar nicht. Mhm. Und dann bringt es eigentlich nichts, weil dann macht man Mogelpackung, die zwar schön ausschaut, aber wenn man dann das Interesse geweckt hat und Leute in Verbindung bringt mit sich und in der echten Begegnung sagt man dann, nur das ist aber eine Enttäuschung.
Ganz wichtiges Stichwort, was du da gesagt hast. Also authentisch muss es auf jeden Fall sein. Weil wenn ich dann was sehe auf Instagram, was in Wirklichkeit dann nicht erfüllt wird, diese Erwartung, dann große Enttäuschung.
Und ich glaube, das gelingt uns mit unseren Videos, weil die halt, obwohl ich natürlich schon manchmal sehr feile dran, aber es ist halt manchmal auch so, wie es ist und in dieser Unprofessionalität manchmal auch ganz erfrischend und auch entspannend. Und deswegen waren uns auch wichtig, dass wir zum Faschingsausklang, dann zum Faschingsdienstag unsere Outtakes posten und sagen, okay, es funktioniert manchmal überhaupt nicht. Und da diese Seite, die Leute auch sehen.
Ich habe herzhaft gelacht über eure Outtakes und große Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörern, schaut bei den Melk-Monkfluencern vorbei. Jetzt habe ich vorher auch erwähnt, Pater Alois, dass du auch für die Jugendpastoral zuständig bist. Wie erreicht man junge Menschen mit den Themen Glaube, Religion, Spiritualität in einer weit säkularisierten Welt, in einer Welt, wo Menschen oft nur mehr wenig mit Glauben oder eben auch mit Christentum zu tun haben? Hast du einen Schlüssel dazu gefunden, junge Menschen zu erreichen?
Ich glaube, es gibt nicht den Schlüssel. Es gibt immer so, vielleicht sagt man es modern, Schlüsselkarten, die halt für eine gewisse Zeit sperren und dann wieder nicht, wenn man den richtigen Code hat. Ich hatte das große Glück oder ja, es freut mich sehr, dass ich, bevor ich eingetreten bin, in St. Pölten wirken durfte, in einem Gymnasium als Lehrer und zusätzlich in der Dompfarre als Pastoralassistent. Und da durfte ich viel Erfahrungen machen und viel experimentieren und viel wirken und bewirken auch, weil es ineinander gegriffen hat. Das heißt, meine Präsenz in der Schule, aber auch in der Pfarre, und habe dann dementsprechend Angebote gesetzt, wo ich einfach dann Schüler eingeladen habe zur Jugendmesse oder mit Schülern einfach jede Woche Volleyball spielen war und dann eben sie mich persönlich her kennengelernt haben, nicht in der Rolle des Lehrers oder eben auch in der Rolle des Pastoralassistenten und dann Angebote einfach auch anders angenommen und angekommen sind, angenommen wurden. Das habe ich mitgenommen, diese Erfahrung ins Stift, habe hier begonnen nach meiner zeitlichen Profess, also nach dem Noviziat, Kinderwortgottesdienste anzubieten mit Kolleginnen und mit einem Team, dann auch bald einmal im Monat Jugendgebet zu initiieren, wo wir lange die Jugendwespa hatten bis Anfang der 2000er Jahre. Habe es dann bewusst anders genannt, weil ich da nicht in diese Fußstapfen treten wollte, aber ich wollte was anbieten für junge Leute. Ich glaube, auch hier ist es wieder wie bei uns im Noviziat, es ist Beziehungspflege und es ist junge Menschen müssen mich einfach als Person kennenlernen. Wenn ich nur in die Klasse gehe und sage, ich habe ein Angebot, das und das, und kommt zur Jugendgebet, kommt zu dem und dem, dann wird das nicht funktionieren. Wenn Sie sagen, ja, der ist lustig, der hat einen Tiefgang, was auch immer, dann bin ich angesprochen. Aber das ist jetzt kein großer Schlüssel, sondern das ist die Basis all unseres Zusammenlebens, einfach diese Beziehungen zu leben, sich auch einzulassen drauf. Und das ist halt mir, wo mir manchmal auch ein bisschen ein Rollenkonflikt auch kommt, weil als Lehrer ich ja doch in einer anderen Rolle bin, möchte aber auch Seelsorger sein gleichzeitig. Und da spießt sich manchmal mit Notengebung, weil man denkt, ach, ich will eigentlich gar keine Noten geben. Ja, das ist eine Religion zum Beispiel. Geschichte geht es mal leichter im zweiten Fach. Aber hier als Mensch präsent zu sein. Und daraus entwickelt sich dann viel. Und sei es unserem Super Juppa Tuesday, wo wir Suppe oder kleine Mahlzeit verkaufen am Dienstag, bei uns im Schülerwohnzimmer, kann man sagen, für unseren Schulhof Charity. Und da kommt man auch einfach ins Gespräch, in Kontakt, und also Dominik ja auch dabei, und auch du hast ja auch gute Erfahrungen und gute Expertise schon, die du mitnimmst von deiner Zeit in der Heimatpfarre auch. Ne?
Weil wir jetzt geredet haben über deinen Kontakt, Pater Alois, eben in der Jugendpastoral und wie eben auch der Kontakt zu euch, zu den Mönchen hier im Melk stattfindet. Wie war euer Weg der Berufung hier in Stift Melk? Pater Alois, bei dir ist das jetzt schon ein paar Jahre her. Du bist 2015 eingetreten und hast 2019 die ewige Profess abgelegt. Aber bei dir, Frater Dominik, ist die Entscheidung ja noch ganz frisch sozusagen. Du bist vor rund einem Jahr eingekleidet worden. Wie war euer Weg ins Kloster? Wie ist dieser Gedanke bei euch gereift? Frater Dominik, vielleicht magst du beginnen.
Also bei mir hat eigentlich alles mit dem Ministrieren in meiner Heimatpfarre begonnen. Das war so der Schlüssel eigentlich. Und dann hat mich die Frage nach einer geistlichen Berufung lange Zeit begleitet. War dann manches Mal stärker da, auch schon in der Kindheit war immer wieder die Frage. Und dann natürlich in der Pubertät, ja, das alles andere interessant, auch dann in der Schule. War dann in der Oberstufe schon so, dass ich mir gedacht habe, ja, nach der Matura könnte ich mir so irgendetwas vorstellen. Und dann habe ich maturiert und dann habe ich mir gedacht, na sicher nicht, jetzt will ich einmal raus und leben, und habe dann noch 3 Jahre gearbeitet. Und dann hat mich aber diese Frage, wo bin ich hingestellt, wohin bin ich berufen, wieder ganz neu erwischt. Ich habe das ganz tief gespürt und hatte eigentlich vorher keinen Kontakt zu einem Stift oder wusste nicht, ja, da habe ich eine Beziehung hin und habe dann einfach mal ja, mit Internetrecherche begonnen zu schauen, was gibt's denn, und Melk war mir von außen bekannt. Ich war schon mal herinnen auch und habe mir gedacht, ich fange einmal an und habe da mal Kontakt aufgenommen und dann hat mir der Pater alles geantwortet. Dann war der Plan eigentlich, hier mal herzukommen, mal Klosterleben kennenzulernen und dann auch andere Dinge anzuschauen.
Bist du aus der Nähe?
Also Konvent ganz nicht so geschafft, mich zu vertreiben. Also es hat mir so gut gefallen, dass ich dann hier geblieben bin.
Bist du aus der Nähe? Also bist du aus der Umgebung?
Also nicht ganz, so ungefähr 40 Kilometer sind es bis zu mir nach Hause.
Du hast gesagt Internetrecherche. Waren da noch andere Klösterordensgemeinschaften in deinem Blick? Also meine Frage zielt darauf ab, warum Benediktiner und warum genau das Stift Melk?
Also Benediktiner oder generell Stifte haben mich schon beeindruckt, weil es auch das Hingestellt an einen Ort ist. Also diese Stabilität, die man hat, die für mich auch wichtig ist, dass ich irgendwo zu Hause sein kann und weiß, da kann ich immer wieder zurückkommen, da ist meine Gemeinschaft. Und darum war für mich das klar, dass es in einen Orden geht, der diese Stabilität lebt. Ob das jetzt konkret die Benediktiner sind, das hat sich dann so ergeben oder wurde so gefügt. Aber ein Orden, der unterschiedlichen Orten wirkt, wo man auch unterschiedliche Felder kennenlernen kann, was sehr spannend ist, wäre für mich persönlich nicht in Frage gekommen.
Das heißt, du hast dir wirklich nur das Stift Melk angesehen und hat gepasst. Ja, weil ich habe eben auch schon die Schwester Helena von den Elisabethinen in Linz hat mir erzählt, sie ist da durch Deutschland und Österreich mehr oder weniger gereist und hat sich, glaube ich, 10 Ordensgemeinschaften angeschaut und ist dann erst bei den Elisabethinen hängen geblieben. Bei dir war es?
Also bei mir war das dann schnell klar, entweder Melk oder gar nichts.
Und Pater Alois, wie war bei dir der Eintritt in das Kloster oder diese Berufung, diese Entscheidung?
Es sind einige Parallelen eigentlich zum Vater Dominik da festzustellen. Bei mir war das schon, also mit 9, 10 habe ich das schon ganz stark gespürt, dass mich hinzieht zum Religiösen, zu dieser, ja, zusätzlich zur weltlichen Sphäre, zu dieser geistlichen Sphäre. Und da war natürlich noch sehr mit kindlichen Motiven behaftet und war dann in der Hauptschule und habe in der 3. Klasse Hauptschule eben, haben wir so eine Geschichte schreiben sollen, was ich mir vorstellen könnte, so Berufsorientierung. Da habe ich geschrieben, ich könnte mir vorstellen, Pfarrer zu werden. Und da hat mein Religionslehrer unterstrichen, hat gesagt, nach dem Unterricht, wir reden darüber. Und der hat mich eigentlich nach Melk herübergebracht. Damals gab es noch das bischöfliche Seminar. Das war das Internat der Diözese fürs Stiftsgymnasium. Und da bin ich eigentlich herübergewechselt. Dann nach der 4. Hauptschule bin ans Stiftsgymnasium Melk gekommen und eben in dieses christliche Internat, wo auch dieses Leben in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit Gleichaltrigen möglich war. Das war für mich eine absolute Horizonterweiterung, also auch aus der Enge der eigenen Heimatpfarre raus mit rhythmischen Liedern, mit anderen Gottesdienstformen. Ja, und die Offenheit hier im Stift Melk, die man einfach auch im Gymnasium gespürt hat. Mit 16, ich kam dann in Berührung mit dem Abt Burkhardt, der verstorben ist vor ein paar Jahren, wurde mein Beichtvater, mein geistlicher Begleiter, und da mit 16 gesagt, wenn ich 18 bin, trete ich ein. Naja, 2 Jahre später, war 17 war ich mit Matura halt, und da war alles andere interessant. Und das war ganz weit weg. Und bin im Haus verbunden geblieben, aber bin dann noch in Studien gegangen und das war einmal ein paar Jahre überhaupt kein Thema. Und dann hat sich's zurückgeschlichen, was auch immer Berufung heißt. Aber zumindest ist es immer größer geworden, stärker geworden. Ich habe mein Leben gehabt in St. Pölten als Pastoralassistent, als Lehrer im Gymnasium. Habe gesagt, es passt eigentlich alles. Warum gibt's keine Ruhe? Ja, habe ich gesagt zum Herrgott. Und dann hat sich so verdichtet, dass ich gesagt habe, okay, nur vom Nachdenken werde ich nicht drauf kommen, ob es passt oder nicht. Ich muss den Schritt wagen, das wird mir nicht erspart bleiben. Und bin dann mit 33 eingetreten und ich möchte trotzdem sagen, ich habe die 15 Jahre, die ich noch gewartet habe, zwischen 18 und 33, Nicht bereut, keinen Tag, aber auch den Tag, seit ich eingetreten bin, nicht also die Zeit, seit ich eingetreten bin, nicht bereut. Es gehört beides dazu und das macht mich auch zu der Person, die ich letztendlich auch bin, mit all den Erfahrungen und Rückschlägen und Lernfeldern, die ich eben hatte auf diesem Weg.
Danke, dass ihr diese persönlichen Geschichten auch mit uns teilt. Pater Alois und Frater Dominik, danke euch, dass ihr uns auch in die Novizenwelt mitgenommen habt. Vielleicht gibt es ja sogar ein Follow-up dann. Wir werden verfolgen, was hier noch passiert und euch auch
danke
auf
sehr.
Instagram natürlich weiterhin verfolgen. Alles Gute, Frater Dominik, auf deinem Weg weiterhin hier im Kloster. Und Pater Alois, auch dir alles Gute beim Behüten der Schäfchen und mögen noch viele weitere kommen. Danke euch beiden.
Dankeschön.
Danke sehr.
Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Orden und Ehre, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, können Sie auf unserer Website unter www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.